Domradio Podcast. Hören und sehen Sie Domradio wo und wann Sie wollen. Mit den Domradio Podcasts können Sie sich Ihr Programm selber zusammenstellen. Einfach im Internet unter domradio.de auf unser Podcast-Angebot klicken und die Lieblingssendung abonnieren. Domradio. Wo und wann Sie wollen.
Schönen guten Tag, Sie hören das Domradio mit der Sendung Weltweit. Heute an einem Tag, an dem es eigentlich traurig ist, dass es ihn überhaupt geben muss. Heute ist nämlich der Internationale Tag gegen Gewalt an Frauen. Dieser Tag, der geht zurück auf drei Schwestern, die 1960 in der Dominikanischen Republik ermordet wurden, weil sie gegen das Regime gekämpft hatten. Später hat dann die UN den 25. November zum Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen gemacht, und zwar an allen Frauen weltweit. Und genau darüber wollen wir heute auch reden, in den nächsten zwei Stunden. Vielleicht ist das kein so schönes Thema, aber wir werden auch positive Geschichten hören. Wir werden zum Beispiel hören, wie Frauen geholfen wird, die Gewalt erfahren haben. Gleich schauen wir erstmal nach Lateinamerika, vor allem nach Ecuador, und sehen, wie dort die Situation für Frauen ist. Mein Name ist Anna Kohn, herzlich willkommen. Sie hören das Domradio, die Sendung weltweit. Schätzungen zufolge erfährt jede zweite bis dritte Frau in Ecuador Gewalt, also bis zur Hälfte aller Frauen. Und Gewalt gegen Frauen ist in vielen lateinamerikanischen Ländern ein großes Problem. Das kann häusliche Gewalt sein, also Gewalt in der Familie, oder auch Gewalt durch Folter und Bürgerkrieg. Und das, obwohl es in einigen Ländern sogar Bestimmungen und Aktionspläne gegen diese geschlechtsspezifische Gewalt gibt. Besonders betroffen sind oft indigene Frauen, also Frauen, die zu den sogenannten Ureinwohnern zählen. Monika Lauer-Perez kennt die Situation in den Ländern. Sie hat selbst 20 Jahre in Lateinamerika gelebt und arbeitet jetzt als Länderreferentin beim Hilfswerk Adveniat. Guten Tag, Frau Lauer-Perez.
Ja, schönen guten Tag.
Sie haben selbst mit Frauen in Lateinamerika in Ecuador gearbeitet. Wie war Ihr Eindruck dort? Was haben Sie für Erfahrungen gemacht?
Also zunächst mal, wenn man mit diesem Phänomen in dieser Größenordnung konfrontiert wird, ist das natürlich sehr schockierend und auch belastend, muss ich sagen. Denn auch wenn es das auch in Deutschland gibt, dann sind die Dimensionen doch dort ganz andere. Und das ist erstmal was, was wirklich in die Knochen fährt.
Was für Erfahrungen machen die Frauen dort in den Ländern?
Also nicht nur, dass sie vielfacher Gewalt ausgesetzt sind. Sie haben aber auch dann im Gegensatz zu Deutschland zum Beispiel keine Möglichkeit oder wenig Möglichkeit, sich Hilfe zu holen. Also beispielsweise Frauenhäuser gibt es nur sehr, sehr wenige. Das fängt gerade erstmal an. Dann gibt es wenig Möglichkeit, auch rechtlichen Beistand zu bekommen. Also der Zugang zu Recht und Gesetz ist für die Frauen vielfach völlig versperrt. Also so, dass sie im Prinzip keine andere Chance haben, als es auszuhalten. Wirtschaftliche Aspekte spielen auch noch eine sehr große Rolle. Die Abhängigkeit von den Männern ist sehr groß. Also das ist wirklich sehr häufig so, dass man sagt, diese armen Frauen haben einfach keinen Weg daraus.
Wie ist denn das Bewusstsein der Frauen dafür? Also sind die sich bewusst, dass da zum Beispiel bei häuslicher Gewalt was passiert, was nicht in Ordnung ist? Oder ist das tief auch in dem Frauenbild verankert?
Also das ist leider Gottes so, dass es sehr, sehr tief verankert ist. Und je weniger Zugang zu Bildung eine Frau hat oder die Frauen haben, umso weniger gibt es da ein Bewusstsein für, dass das Unrecht ist. Also das Schockierendste war für mich eine Situation, als eine Frau sich beklagte, ich glaube, mein Mann liebt mich nicht mehr. Und ich sie fragte, wie kommen Sie da drauf? Sie mir dann sagte, ja, er schlägt mich nicht mehr. Das wird sogar uminterpretiert in etwas Positives, diese Gewalt, um damit irgendwie zurechtzukommen. Das ist natürlich unbewusst, aber sowas findet statt.
Was kann man denn dagegen tun? Was müsste zum Beispiel auch der Staat tun, damit sowas sich ändert?
Also der Staat beispielsweise in Ecuador versucht sehr viel, also unterstützt viele Programme, die quasi ansetzen bei einer Bewusstseinsveränderung, was natürlich sehr lange dauert. Also das bedeutet, dass zunächst mal, wenn so ein Programm angeboten wird, möglicherweise überhaupt niemand kommt, weil keiner einen Anlass sieht, sich daran zu beteiligen. Dann gibt es natürlich noch den Aspekt, dass mit den Frauen alleine zu arbeiten auch nicht wirklich zielführend ist, sondern man genauso gut mit den Männern arbeiten muss, denn die haben ja auch ein Frauenbild beziehungsweise auch ein Männerbild, was diese Gewalt immer weiter sozusagen aufrecht erhält.
Wird das denn von den Männern angenommen? Wie war Ihre Erfahrung? Wie reagieren die darauf?
Also sehr unterschiedlich. Es gibt Männer, die also das total abblocken. Aber da ist zum Beispiel gut, je mehr die Frauen dann auch insistieren und sagen, ich möchte, dass du dich auch mal damit beschäftigst und so weiter, umso eher ist möglicherweise auch ein Mann bereit, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und das fängt natürlich vor allen Dingen bei jungen Frauen an. Ältere Frauen sind da fast gar nicht mehr zugänglich für. Also die nehmen auch seltener an Programmen teil, in denen es um diese Thematik geht.
Jetzt gibt es ja nicht nur staatliche Hilfe, sondern auch Hilfswerke wie Adveniat unterstützen Projekte. Was tut denn Adveniat, um Gewalt gegen Frauen in Lateinamerika zu bekämpfen?
Ja, auch wir unterstützen und finanzieren solche Programme innerhalb des kirchlichen Kontextes. Das heißt, ob das jetzt Frauenkongregationen sind oder pastorale Arbeit in den Gemeinden. Da gibt es Angebote für Frauen in unterschiedlicher Hinsicht, eben Erfahrungsaustausch. Es gibt Programme, da werden Seminare mit den Frauen gemacht und auch Seminare mit den Männern. Erstmal getrennt und hinterher wird das dann zusammengeführt. Dann gibt es auch Rechtsberatung für Frauen, die häuslicher Gewalt ausgesetzt sind, weil sich die Frauen ansonsten diese Rechtsberatung, wie ich eben schon sagte, gar nicht holen oder leisten können. Also es gibt sehr umfangreiche Angebote von den kirchlichen Strukturen, jetzt beispielsweise in Ecuador. Aber auch in anderen Ländern, Sie hatten eben angesprochen, es gibt vielfache Gewalt. In Kolumbien zum Beispiel ist es ebenso und da kommt ja die Bürgerkriegsgewalt noch dazu.
Gibt es auch da Ansätze, wie Adveniat hilft?
Ja, auch da hat Adveniat Projekte und wir haben gerade in Kolumbien ein besonders schönes Beispiel eines Projektes. Dort wird auf der Basis des Johannesevangeliums mit den Frauen gearbeitet und anhand des Evangeliums aufgezeigt oder mit ihnen daran gearbeitet, ihr Selbstwertgefühl zu erhöhen, ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass sie gleichwertig sind, also dieses kein hierarchisches Gefälle zwischen Frauen und Männern gibt. Also das ist eine sehr, sehr schöne Arbeit, die Adveniat in Kolumbien zum Beispiel unterstützt.
Das heißt, da hilft der Glaube also auch das Frauenbild zurechtzurücken.
Ja, also der Glaube ist für viele Frauen wirklich der Halt, der Fixpunkt in ihrem Leben. Denn außer der körperlichen Gewalt ist ja auch die Zerstörung von Lebensplänen eine Art von psychologischer und kultureller Gewalt, die Frauen zum Teil ihrer Identität berauben. Und dann ist der Glaube im Prinzip das Einzige, was noch Halt gibt. Und insofern ist diese Arbeit anhand des Evangeliums eine ganz, ganz besondere Arbeit.
Das sagt Monika Lauer-Perez, sie ist Länderreferentin beim Lateinamerika-Hilfswerk Adveniat. Gewalt gegen Frauen ist ein riesiges Problem in Lateinamerika und um das zu bekämpfen, muss sich auch das Frauenbild ändern, sagt sie. Vielen Dank für das Gespräch, Frau Lauer-Perez.
Gerne.
Ein Menschenleben zählt wenig und ein Frauenleben vielleicht noch weniger. Das klingt brutal, aber es trifft ganz gut das, was seit etwa 10 Jahren in Mexiko, in Ciudad Juárez, vor sich geht. Ciudad Juárez, das ist eine Stadt im Norden des Landes, sie liegt direkt an der Grenze zu den USA.
Dort werden in massiver Weise Frauen ermordet, und zwar sind es junge Frauen zwischen 15 und 25 Jahren, die in ganz prekären Verhältnissen leben. Und der Mord ist dann sozusagen das Ende eines Leidensweges, der also mit Vergewaltigung und Folter begleitet ist.
Das sagt Monika Lauer-Perez, Länderreferentin beim Lateinamerika-Hilfswerk Adveniat. Die Frauen, die in Ciudad Juárez ermordet werden, die werden oft vor ihrem Tod verstümmelt, gefoltert und vergewaltigt. Besonders erschreckend ist, in welcher Masse diese Fälle vorkommen. Die Zahlen für 2012, die sind jetzt auch schon bei über 700.
Diese Grenzstadt ist fast, würde ich mal sagen, ein gesetzesfreier Raum. Dort werden massiv Drogen geschmuggelt. Dort gibt es also, ich sag mal, Leute, die versuchen, auf jede erdenkliche Weise zu Geld zu kommen. Und da das Frauenbild in Lateinamerika eben nicht gerade von großer Achtung Frauen gegenüber häufig, muss ich jetzt sagen, nicht immer, um Himmels Willen, von nicht allzu viel Achtung geprägt ist, bietet sich das natürlich auch an, die Gewalt gegen die Allerschwächsten da auszuleben.
Die Frauen müssen sterben, damit sie ihre Vergewaltiger nicht identifizieren können, weil sie als Drogenkuriere gearbeitet haben oder weil sie vielleicht doch nicht als Prostituierte arbeiten wollten. Die Täter, die kommen meistens ungeschoren davon, die Fälle werden nicht aufgeklärt. Die Morde an den Frauen, die bekommen zwar immer mehr internationale Aufmerksamkeit, aber Mexiko schaut immer noch viel zu sehr weg, glaubt Monika Lauer-Perez.
Also bis jetzt wird da leider eher gar nichts getan. Es ist ein Tabuthema. Und es gibt tatsächlich erst Ansätze, irgendetwas zu tun. Aber man kann noch nicht sagen, dass da in irgendeiner Weise von Seiten des Staates tatsächlich viel gemacht wird. Es sind meistens NGOs, also Nichtregierungsorganisationen, die versuchen, den Frauen in irgendeiner Weise zu helfen.
Sagt Monika Lauer-Perez, Länderreferentin bei Adveniat, dem Lateinamerika-Hilfswerk. Und wenn man Fotos anguckt von Ciudad Juarez, dann sieht man, dass an einigen Stellen rosane Kreuze aufgestellt wurden. Sie wurden aufgestellt für die hunderten Opfer der Frauenmorde, die dort passieren. Willkommen zurück bei Domradio weltweit, heute zum Thema Gewalt an Frauen. Der Fall beschäftigte die ganze Welt. 6 junge Männer vergewaltigten letzten Dezember eine Studentin brutal in einem Bus in Neu-Delhi. Die junge Frau, die starb kurz darauf an ihren Verletzungen und monatelang wurde in ganz Indien demonstriert. Es wurde darüber diskutiert, wie man Frauen besser vor Gewalttätern schützen könnte. Denn laut Polizeistatistik wird in Indien alle 20 Minuten eine Frau vergewaltigt. Eine, die sich dagegen engagiert, das ist die Frauenrechtlerin Kalpana Viswanath. Gottfried Bohl hat damals mit ihr gesprochen.
Ich glaube, diese schreckliche Vergewaltigung hat deshalb so viel bewegt, weil der Fall so nahe dran war, an uns allen hier in Delhi. Viele von uns nehmen den Bus um 8 Uhr abends. Es hätte also jeder von uns passieren können.
Das ganze Land ist schockiert über die 6 jungen Männer, die eine Studentin in einem Bus vergewaltigt haben. Doch der Tod der jungen Frau ist nur die Spitze des Eisbergs, erzählt Kalpana Viswanath, Sprecherin der Frauenrechtsorganisation Jagori in Neu-Delhi. Gewalt gegen Frauen ist weit verbreitet in Indien. Die Organisation Jagori arbeitet eng mit dem katholischen Hilfswerk Miserio aus Deutschland zusammen. Sie will das Problem an der Wurzel packen, das Schweigen durchbrechen, mehr Unrechtsbewusstsein bei den Männern schaffen und mehr Selbstbewusstsein bei den Frauen. Vor allem durch mehr Bildung und Chancengleichheit. Theoretisch haben die Frauen Rechte, aber die Praxis sieht oft anders aus.
Wir haben die Rahmenbedingungen, um die Rechte der Frauen zu schützen. Wir haben eine Verfassung, die Vergewaltigung und häusliche Gewalt bestraft. Aber die Möglichkeiten von Frauen, an rechtliche Hilfe zu kommen, sind oft einfach nicht gegeben.
Frauen müssen ihre Rechte laut und deutlich einfordern, sagt die Frauenrechtlerin. Und es muss sich grundlegend was ändern. In den Köpfen jedes Einzelnen und in der gesamten Gesellschaft. Ideen und Ansätze sind da.
Die Regierung hat eine Kommission eingesetzt, die arbeitet an härteren Gesetzen bei Vergewaltigung. Aber auch bei anderen Themen passiert gerade einiges. Neue Notrufnummern, Frauenabteile in Bussen, Geschlechtergerechtigkeit in Schulen und so weiter. Alles nichts revolutionär Neues, aber endlich wird zum ersten Mal konkret darüber gesprochen.
Und das ist schon mal ein erster ganz wichtiger Schritt, findet Viswanath. Denn die Unruhen jetzt machen das dramatische Leid der Frauen öffentlich. Ein erster Erfolg: Alle Polizeistationen sollen künftig auch mit Polizistinnen besetzt werden, damit die Frauen Ansprechpartnerinnen haben. Aber natürlich muss sich noch viel mehr tun, sagt die Miserior-Partnerin.
Ich weiß nicht, was die Regierung am Ende wirklich machen wird, was sich verändern wird. Aber ich habe die Hoffnung, dass jetzt endlich tatsächlich was passieren wird. Sonst würde ich diese Arbeit nicht machen.
Mittlerweile wurden die Täter, die im Dezember die junge Frau vergewaltigt haben, zum Tode verurteilt. Der Anwalt will das Urteil allerdings anfechten. Es scheint sich aber auch tatsächlich etwas zu verbessern an der Situation in Indien. In Neu-Delhi sind in diesem Jahr zum Beispiel bereits viel mehr Vergewaltigungen angezeigt worden als 2012. Und die Polizei glaubt, früher wurden viele Taten einfach nicht bekannt, weil die Opfer ein soziales Stigma fürchteten. Sie hören das Domradio weltweit und wir blicken nach Afrika. Vielleicht erinnern Sie sich noch an den Film Wüstenblume oder an das Buch. Darin berichtet das Supermodel Waris Diri davon, dass sie als Kind beschnitten wurde. Beschneidungen junger Mädchen und Frauen, die sind in einigen Ländern in Afrika leider immer noch an der Tagesordnung. Und das, obwohl die Genitalverstümmelung bereits seit 1999 offiziell verboten ist. Im Senegal kämpft zum Beispiel die Ordensfrau Schwester Christine gegen die Beschneidung von Frauen und Mädchen.
Et c'est une tradition. Es ist ein alter Brauch, ein überholter Brauch. Eine Frau, die nicht beschnitten ist, gilt als unrein. Zwar hat die Regierung vor über 10 Jahren die Beschneidung verboten, aber es gibt sie immer noch. Viele Familien lassen ihre Töchter direkt nach der Geburt beschneiden, damit man ihnen nicht auf die Schliche kommt.
Umso entschiedener kämpft Schwester Christine im Senegal gegen die Beschneidung, die Genitalverstümmelung bei jungen Mädchen und Frauen. Dazu fährt die katholische Ordensfrau in die Dörfer im Landesinneren und wird dort regelmäßig mit Musik und Tanz empfangen. Doch das Anliegen von Schwester Christine ist weniger fröhlich. Sie will die Menschen über die schwerwiegenden Folgen der Beschneidung aufklären. Bei den Versammlungen spricht sie besonders die Eltern an, denn im Senegal zählt die Familie noch ganz anders, erklärt Fatou Soumri.
Es geht in unserer Kultur einfach nicht, dass wir die Anweisungen unserer Eltern nicht befolgen. Wenn sie es wollen, dann müssen wir es tun. Aber wir verhandeln mit ihnen, wir sprechen mit ihnen. Wir wollen nicht beschnitten werden, denn es geht um unsere Zukunft.
Nicht nur die jüngere Generation wehrt sich gegen den Eingriff. Viele Frauen haben großes Vertrauen in Schwester Christine und wollen ihre Töchter schützen. Denn häufig leiden die Frauen auch Jahre nach dem Eingriff unter den schwerwiegenden Folgen. So wie Absa Dia.
Ich bin als 7-jähriges Mädchen beschnitten worden und konnte mich nicht dagegen wehren. Jetzt habe ich eine eigene Tochter, aber die Geburt war so schmerzhaft, dass ich keine weiteren Kinder mehr kriegen möchte. Meine Tochter wird auf keinen Fall beschnitten.
Es ist ein mühsamer Kampf für Schwester Christine. Doch die bisherigen Erfolge geben ihr Mut. Und das in einem fast ausschließlich muslimischen Land. Eine bewundernswerte Arbeit findet auch Missio-Botschafterin Gundula Gause.
Es ist also außerordentlich bemerkenswert, dass hier im Senegal die muslimischen Dörfer auf eine katholische Schwester hören, die wirklich Erfolge hat. Sie hat es geschafft, dass man in einen Dialog eingetreten ist und dass wohl hoffentlich eines Tages es nicht mehr dazu kommt, dass junge Frauen beschnitten werden.
Stefan Klinkhammer und Gottfried Bohl haben Ihnen Schwester Christine und ihre Arbeit vorgestellt. Immer wieder hören wir schreckliche Nachrichten vom Krieg in Syrien und besonders leiden unter diesem Krieg natürlich die Zivilisten. Hunderttausende sind mittlerweile vor dem Krieg geflohen und der Anteil der Frauen ist dabei sehr hoch. 75-80% der Flüchtlinge sind Frauen und Kinder. Das schätzt zum Beispiel Vera Jeschke und sie ist bei Caritas International zuständig für die Projekte im Nahen Osten und damit auch für die Syrien-Flüchtlinge.
Die Frauen haben oft dramatische Erfahrungen gemacht. Einfach die Gefahr, die sie auf dem Weg erlebt haben. Sie sind häufig ohne ihre Männer unterwegs, mit ihren Kindern oder in größeren Familien- und Nachbarschaftsverbünden. Die Wege sind unsicher, sie sind lang. Manche werden beschossen. Also die Erfahrungen sind wirklich dramatisch.
Das sagte Vera Jeschke im Deutschlandfunk und dort berichtete sie auch weiter über die besondere Situation der Frau im Nahen Osten. Eine Frau braucht dort nämlich eigentlich immer einen männlichen Beschützer. Das ist natürlich vor allem der Ehemann, aber das kann zum Beispiel auch ein Teenagersohn sein oder ein Bruder oder ein Onkel, wenn denn der Ehemann nicht verfügbar ist als Patron.
Viele Familien, viele Frauen mit ihren Kindern flüchten ja zum Beispiel in Großfamilienverbünden, in Nachbarschaftsverbünden, wo sich dann eine Person als Patron dazugesellt. Aber wenn eine Frau vollkommen schutzlos ist, dann hat sie natürlich ein sehr hohes Risiko, sexuellen Missbrauch, sexuellen Übergriffs, Gewalterfahrungen, körperlicher Gewalt, sexueller Gewalt, verbaler Gewalt, also ganz vieler verschiedener Gewaltformen, denen sie ausgesetzt sein kann.
Immer wieder kommt es in Kriegsfällen auch zu systematischen Vergewaltigungen. In der Syrien-Krise sind solche Vorfälle bisher noch nicht erfasst, sagt Vera Jeschke. Einzelne Fälle gibt es aber trotzdem.
Wir hören natürlich von Frauen, die Opfer von sexueller Gewalt geworden sind. Und diese Frauen brauchen besonders viel Zuwendung. Sie brauchen körperliche Unterstützung. Sie brauchen unter Umständen Pflege, gynäkologische Betreuung. Sie brauchen vor allem aber seelische Unterstützung durch vor allem andere Frauen, die ihnen wieder auf die Beine helfen, die ihnen zuhören, die ihnen therapeutische Angebote machen.
Sagt Vera Jeschke, sie ist bei Caritas International für die Projekte im Nahen Osten verantwortlich. Und hier bei uns hören Sie gleich von einem ganz besonderen Projekt, mit dem Flüchtlingsfrauen in Deutschland unterstützt werden. Es läuft das Domradio, die Sendung weltweit. Einmal nur etwas für sich tun, sich etwas gönnen, sich mit dem Schönen beschäftigen.
Das ist gerade für traumatisierte Frauen sehr schwer. Die Psychologin Hamidje Ünal versucht ihnen aber genau das zurückzugeben. Sie leitet eine Therapiegruppe für Flüchtlingsfrauen und für diese Gruppe hat sie ein ganz besonderes Konzept. Sie fertigt nämlich mit den Frauen Schmuck an. Friederike Seeger war bei einem der Treffen dabei.
Hamidje Ünal holt eine Box nach der anderen aus dem Regal. Darin liegen grüne, blaue und rote Perlen. Mal sind sie klein wie Stecknadelköpfe, mal groß wie Bonbons.
Aber davon muss viel sein jetzt. Ganz viel. Es braucht mehrere. Welche Farbe willst du haben?
Eine der Frauen schaut konzentriert in die Box, dann auf ihr Armband. Die Entscheidung fällt ihr nicht leicht. Eine Erfahrung, die Hamidje Ünal jedes Mal aufs Neue macht. In ihrer Therapiegruppe treffen sich alle 2 Wochen türkischsprachige Frauen. Viele von ihnen sind Kurdinnen, leben als Flüchtlinge inzwischen in Deutschland. Hier am Tisch des Kunstraums lernen sie wieder selbst zu entscheiden und vor allem eine Wahl zu haben.
Sie haben echt enorme Entscheidungsschwierigkeiten. Manchmal dauert es schon eine halbe Stunde. Und brauchen sie immer Hilfe, entweder von mir oder von der anderen, aber die bekommen sie nicht. Die Entscheidung müssen sie, sollen sie selbst treffen.
Was zunächst einfach klingt, ist für viele Frauen eine große Hürde. In ihrem Heimatland haben sie oft sexualisierte Gewalt erlebt, wurden verfolgt oder in Sippenhaft genommen. Fehlendes Vertrauen und Angst. In der Therapiegruppe lernen sie achtsam mit sich und den Materialien umzugehen. Hamidje Ünal hilft ihnen dabei. Behutsam erklärt sie ihnen, wie die Perlen aufgereiht werden, zeigt ihnen, wie der dünne Faden durch die Schlaufe gezogen wird. Sie lässt ihnen Zeit, auch wenn sich die Frauen schwer tun und aufgeben wollen.
Die Frauen behaupten das, dass sie das nicht machen können, aber ich bin überzeugt davon, dass in jedem die Fähigkeit sitzt. Und wie diese Dame, sie betrachtet sich immer eine Unfähige, die nie schöne Dinge auf die Reihe gebracht hat und sagte sie eben, ach, das hat mir so viel Spaß gemacht zum ersten Mal.
Die Arbeit sei eine Ressourcenarbeit, sagt Hamidje Ünal. Und es sei für viele Frauen schwer, in den Spiegel zu schauen, vor allem dann, wenn sie traumatisiert sind. Der Schmuck sei quasi ein therapeutisches Mittel, um das Selbstwertgefühl zu stärken.
Bei den Größen machen die auch hier dazwischen.
Hamidje Ünal läuft von Platz zu Platz. Gerade erklärt sie, wie die großen Perlen stückweise in das Band eingearbeitet werden. Die Frauen hören ihr zu, arbeiten still und konzentriert weiter. Eine von ihnen schaut stolz auf ihre Arbeit.
Wenn ich etwas mache, dann fühle ich immer etwas sehr schön und bringe ich etwas zum Leben. Und manchmal auch, ich mache für Geschenk für meine Freunde. Und wenn ich sehe, sie wünschen, dann das ist auch, das ist Spaß für mich.
All die schrecklichen Erfahrungen, an diesem Tag spielen sie keine Rolle. Auch das gehört zur Therapiegruppe. Geredet wird über den Schmuck und vielleicht noch über das mitgebrachte Essen. Denn Hamidje Ünal möchte verhindern, dass sich die Frauen gegenseitig traumatisieren.
Ich weiß auch von den Erzählten der Frauen, dass sie auch so sagen, dass sie alles vergessen in diesen 2,5 Stunden, alle Sorgen hinter der Tür hinterlassen können und dass sie hier so ganz andere Welt schnuppern, in sich hinein aufnehmen und damit wieder zurück nach Hause gehen.
Und dort warten oft minderjährige Kinder und die Ungewissheit, ob die Familie in Deutschland bleiben darf. Umso mehr freut sich eine andere Teilnehmerin auf die Therapiegruppe. Die Mutter 2 Kinder ist schmal und klein. Fast wirkt es, als würde sie verschwinden.
Mein Mann arbeitet mit Kindern, bis ich schwer. Wenn ich komme her, arbeite ohne Denken.
Dann beugt sie sich über ein breites Band aus winzig kleinen Perlen. Langsam nimmt sie mit der Nadel eine neue Perle auf, reiht sie auf den Faden und arbeitet konzentriert weiter. Hamidje Ünal schaut die Frauen einzeln an und nickt. Für heute ist erst einmal Schluss.
Langsam von dem heutigen Tag verabschieden. In 2 Wochen, wir treffen uns wieder hier.
Die Gestaltungstherapiegruppe der Caritas trifft sich alle 2 Wochen im Therapiezentrum für Folteropfer und Flüchtlingsberatung. Und wir reden hier gleich weiter über Hilfe für Frauen, denen in Deutschland Gewalt angetan wird. Denn auch bei uns in der Bundesrepublik gibt es erschreckend viele Fälle von Gewalt an Frauen. Sie hören das Domradio mit der Sendung Weltweit. Gewalt gegen Frauen, das ist kein Problem, das nur woanders stattfindet. In Deutschland werden 25% der Frauen irgendwann in ihrem Leben Opfer sexueller oder körperlicher Gewalt. 25%, das heißt jede vierte Frau in Deutschland. Das sind ganz schön erschreckende Zahlen für ein Land, das sich für so fortschrittlich hält wie Deutschland. Aber natürlich gibt es auch Stellen, die versuchen, den Frauen zu helfen. In Köln ist das zum Beispiel das Gewaltschutzzentrum vom Sozialdienst katholischer Frauen. Caroline Balzar leitet dieses Gewaltschutzzentrum. Frau Balzar, ich grüße Sie.
Ja, hallo.
Was bieten Sie an für Frauen, die Gewalt erfahren haben?
Ja, also unser Gewaltschutzzentrum bietet Beratung für Frauen an, Krisenintervention, Beratung für Frauen mit Kindern. Also das heißt, wir werden die Kinder auch beraten. Und Beratung für Frauen, die ja wieder auch ins, sag ich mal, ins alltägliche Leben zurückfinden möchten und dort ja beruflich und auch wohnungsmäßig eine Unterstützung brauchen.
Haben Sie da eine Art Ziel, wenn Sie mit den Frauen sprechen und die beraten?
Also das Ziel, also man muss es mal so sagen, Frauen, die zu uns kommen, kommen in einer sehr akuten, in der Regel in einer sehr akuten Notlage, nämlich aus einer gewaltbezogenen Beziehung. Und das Ziel ist natürlich erstmal, das oberste Ziel, Schutz dieser Frauen. Und weitere Ziele bestimmen die Frauen. Das heißt, die leiten uns quasi durch ihre Ziele durch und bekommen deswegen auch in unterschiedlicher Art und Weise ihre Unterstützung. Aber das Hauptziel ist Schutz.
Aber das heißt nicht, dass Sie unbedingt wollen, dass die Frauen raus aus den Verhältnissen kommen, raus aus der Beziehung, in der sie sind.
Nein, das steht uns überhaupt nicht zu, das zu wollen, sondern wir können nur das anbieten, was die Frauen auch annehmen können und können auch da in diesem Bezug auch so mit den Frauen mitgehen. Das kann sein, dass die Frauen sagen, ich möchte raus aus dieser Beziehung. Das kann sein, dass die Frauen sagen, ich möchte in der Wohnung bleiben, wie kann ich die halten? Oder ich möchte einen neuen Versuch mit meinem Partner machen. Was können Sie mir da für Unterstützung geben? Also das ist sehr vielfältig und es gibt von unserer Seite in keinster Weise etwas Vorgefertigtes, weil wir denken, das ist das Allerbeste.
Wie beurteilen Sie denn dann den Erfolg Ihrer Beratungen eigentlich? Wie würden Sie sagen, wird das angenommen und was bringt es tatsächlich für die Frauen?
Die Frauen, die zu uns kommen, nehmen das Beratungsangebot an. Wir sehen das auch teilweise, dass Frauen auch nach einer längeren Zeit nochmal zu uns kommen, weil sie vielleicht den Weg nochmal mit dem Partner gesucht haben, es aber dann wieder zu häuslicher Gewalt gekommen ist. Das heißt, sie haben sich hier aufgehoben gefühlt. Erfolg ist relativ schwer messbar. Wenn wir es schaffen, ein oder zwei Ziele mit den Frauen zu erreichen, ist das ein Erfolg.
Jetzt gibt's ja das Stereotyp, häusliche Gewalt kommt nur in ausländischen Familien vor, in Familien mit Migrationshintergrund, in sozial schwachen Familien. Stimmt das? Ist das Ihre Erfahrung?
Das ist nicht unsere Erfahrung, das ist ein Mythos. Gewalt kommt in allen Schichten vor. Man hat es natürlich gerne, dass man eine Randgruppe benennt, weil das ein sehr unangenehmes Thema ist, aber es gibt diese Randgruppen nicht. Wie gesagt, es kommt in allen Schichten vor und wir haben auch Frauen von Rechtsanwälten und von Ärzten und wir haben natürlich auch die ausländischen Frauen hier sitzen oder auch Frauen, die aus etwas sozial schwierigeren Situationen kommen, aber das ist eine bunte Vielfalt.
Bunte Vielfalt, das heißt, das kann auch in der Wohnung neben mir passieren oder in der Wohnung unter mir. Was tue ich denn als ganz normaler Bürger, als ganz normale Bürgerin, wenn ich glaube, da erfährt eine Frau Gewalt? Was mache ich dann? Was raten Sie mir?
Ja. Also mit Hilfe des Gesetzes, des Gewaltschutzgesetzes, was es ja seit 2002 gibt, ist ja das Thema Gewalt ist nie privat oder wer schlägt, der geht. Das sind ja die Überschriften, die uns sehr wichtig sind. Und das heißt, wenn ich als Privatperson etwas mitbekomme in der Wohnung nebenan, bin ich schon angehalten, da auch nochmal hellhöriger zu sein. Also ich brauche nicht zu sagen, oh was, es geht mich nichts an hinter dieser Türe. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Man kann zum Beispiel der Frau signalisieren, dass man Kontakt aufnehmen möchte und auch mal so fragen, Mensch, wie geht's Ihnen denn? Kann ich Ihnen irgendwie helfen? Oder wenn es wirklich zu einer massiven Lautstärke kommt, wo es um Hilferufe geht oder Geschrei, dann auf jeden Fall die Polizei rufen. Da müssen Sie sich überhaupt nicht absichern, ob da irgendeine Person dazu Ja sagt, die in diesem Konflikt verbunden ist, sondern Sie als Bürgerin oder Bürger sind da schon verpflichtet, hilferufenden Personen zu helfen. Wenn Sie sich unsicher sind, können Sie natürlich auch unsere oder auch andere Beratungsstellen aufsuchen, wie sie sich verhalten. Wichtig finde ich, den Mut zu haben, eine Courage zu haben, dorthin zu gucken.
Das sagt Caroline Balzar, sie leitet das Gewaltschutzzentrum in Köln. Wenn Sie Kontakt aufnehmen möchten zum Gewaltschutzzentrum, die Telefonnummer und auch ganz viele weitere Informationen, die finden Sie auf unserer Homepage unter domradio.de. Ich danke Ihnen für das Gespräch, Frau Balzar.
Ja, gerne.
Eben haben wir von einer Beratungsstelle für Frauen gehört, die Gewalt erlebt haben. Jetzt ist aber für manche Betroffene die Hürde ganz schön groß, sich direkt an Stellen vor Ort zu wenden. Damit diese Frauen trotzdem Hilfe finden, hat der Sozialdienst katholischer Frauen ein ganz besonderes Projekt gestartet. Gewaltlos.de, eine Online-Beratung im Internet. Was mit wenigen Nutzern begann, das ist heute schon ein Erfolgsprojekt. Johanna Risse berichtet.
Gewaltlos.de. Tippt man das in die Adresszeile eines Internetbrowsers ein, kommt eine schnörkellose Website. Der Sozialdienst katholischer Frauen bietet auf dem Portal ausführliche Informationen rund um das Thema Gewalt und unterschiedliche Formen der Beratung. Per Mail, im Forum oder in einem Chat. 2-3 Klicks und man ist drin in der Lobby im Tee- oder Plauderstübchen. So heißen die öffentlichen Chaträume, in denen sich Betroffene, die Opfer von Gewalt wurden, untereinander austauschen können. Betreut werden die Chaträume von hauptamtlichen Beraterinnen. Wer mit ihnen vertraulich sprechen will, kann sich zu einem Vier-Augen-Gespräch zurückziehen in einen geschützten Chatraum. Für diese Einzelberatung werden meistens Termine vereinbart, denn der Beratungsbedarf ist groß, sagt Projektleiterin Angelika Wiedenau vom Sozialdienst katholischer Frauen in Köln.
Wir hatten jetzt 2011 103 neue Besucherinnen und haben durchschnittlich im Jahr 1800 Kontakte, 1800 Chats. Das eigentliche Problem kommt nicht direkt am ersten Abend, wenn die zu uns in den Chat kommen, sondern es dauert etwas. Und dann bleiben die aber sehr gezielt dran und verabreden sich dann zu Einzelchats mit ihrer Beraterin. Jede Frau und jedes Mädchen bekommt eine Beraterin, um dann mit der an ihrem Problem zu arbeiten.
Gewaltlos.de gibt es bereits seit 2007 und ist eine bundesweite Initiative von mehreren örtlichen Vereinen des Sozialdienst katholischer Frauen. Ihr Anliegen ist es, Gewaltopfern ein niederschwelliges Beratungsangebot zu bieten, kostenlos, anonym und ohne jeglichen Druck. Denn für viele Frauen ist Gewalt ein Tabuthema.
Einmal ist es natürlich so, dass viele sich schämen und dass sie das Gefühl haben, sie sind ja selber schuld und machen sich sehr klein und sagen dann auch, naja, ich habe ihn provoziert oder ich habe nicht gut gekocht, da ist ihm halt die Hand ausgerutscht. Oder sie versuchen möglichst oft den Partner in Schutz zu nehmen, um auch die heile Familie, um auch die heile Welt zu bewahren. Und das macht es natürlich dann erstmal schwer zu sagen, ich werde von meinem Partner geschlagen.
Die Gewalttaten, von denen die Frauen im Chat berichten, sind vielfältig. Häusliche Gewalt vom Partner oder Ehepartner, sexueller Missbrauch, aber auch psychische Gewalt, wie etwa Stalking. Die Chatberatungen auf gewaltlos.de ersetzen jedoch keine Therapie. Die Betroffenen sollen vor allem dazu ermutigt werden, sich mit ihrer Situation auseinanderzusetzen und örtliche Hilfsangebote in Anspruch zu nehmen. Und in zahlreichen Fällen ist das den Beraterinnen auch gelungen, berichtet Projektleiterin Angelika Wiedenau.
Wir haben schon viele Frauen, die dann entweder ins Frauenhaus gegangen sind oder bei Jugendlichen, die sich ans Jugendamt gewendet haben und da Hilfe gesucht haben. Oder wir haben auch Frauen, die vergewaltigt worden sind, die dann sich entschieden haben, eine Therapie anzufangen. Wir haben natürlich auch Fälle, wo Mädchen und Frauen sich offenbaren im Chat und was zu ihrer Situation sagen und nicht mehr auftauchen. Das haben wir natürlich auch, wo wir nicht wissen dann, was aus denen geworden ist.
Gewaltlos.de, eine Online-Beratung vom Sozialdienst katholischer Frauen. Die Adresse, die finden Sie auch nochmal im Internet bei uns auf unserer Seite domradio.de. Sie hören das Domradio, die Sendung weltweit, und die neigt sich jetzt dem Ende zu. Heute ging es bei uns um Gewalt an Frauen, und wenn Sie diese Sendung verpasst haben oder wenn Sie auch einfach so noch einmal hereinhören möchten, unter domradio.de finden Sie den Podcast zum Herunterladen und auch noch einmal alle wichtigen Infos zu unserem Thema heute. Domradio.de, schauen Sie mal rein. Mein Name ist Anna Kohn, ich verabschiede mich für heute und sage Tschüss, bis demnächst.